In Deutschland gibt es knapp 5.800 Wasserversorgungsunternehmen und rund 6.500 Abwasserentsorgungsunternehmen. Man findet hier regelmäßig Zweckverbände, Wasserverbände, Eigenbetriebe und Stadtwerke. Es gibt zwar einige privatrechtlich organisierte Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen in Deutschland, doch auch hier stecken in den allermeisten Fällen eine oder mehrere Kommunen hinter diesen Unternehmen. Die Wasserwirtschaft in Deutschland ist also geprägt durch kommunale Unternehmen. Einer der größten Verbände, der die kommunalen Unternehmen und ihre Interessen bündelt, ist, wie auch der Name verrät, der Verband Kommunaler Unternehmen e.V., kurz der VKU.
Know H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.
Mein Name ist Beate Kramer, ich bin Rechtsanwältin bei Becker Büttner Held und ich freue mich heute Thomas Abel, den Geschäftsführer Wasserabwasser und Telekommunikation beim VKU, zu Gast zu haben. Herr Abel, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen.
Vielen Dank, auch Ihnen einen schönen Tag.
Der VKU ist einer der größten Verbände in der Kommunalwirtschaft. Herr Abel, für alle, die den VKU noch nicht so gut kennen, was zeichnet den VKU aus?
Ja, VKU in Kürze sind ein paar Zahlen, ist ein bisschen Geschichte und ist sicherlich Inhalt. Was machen wir eigentlich? Ich fange mal mit den Zahlen an. Als Verband vertreten wir die Interessen von 1500 Mitgliedsunternehmen, sind inzwischen sogar ein paar mehr. Davon 900, die entweder Wasserversorger oder und auch Abwasserentsorger sind. Aufteilung ungefähr 2/3, 1/3. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Zahlen, die Sie am Anfang genannt haben, wie viele Versorger, Entsorger gibt es eigentlich in Deutschland insgesamt, klingt das gar nicht so viel, wenn man sich anguckt, welche Mengen stehen dahinter, also wie viel Wasserversorgung, Abwasserentsorgung steht dahinter, sind die Zahlen vielleicht ein bisschen anders. Wir repräsentieren 90% der Wasserversorgung, was Menge angeht, und circa 45% der Abwasserentsorgung in Deutschland. Das zu den Zahlen, oder ich ergänze mal eine Zahl noch dazu. Die Unternehmen, die wir vertreten, haben insgesamt rund 280.000 Beschäftigte. Ich glaube, das macht auch volkswirtschaftlich nochmal deutlich, über was wir hier reden. Ein bisschen Geschichte. Wir sind oder wir werden demnächst 73 Jahre alt, sind eine Ausgründung aus dem Deutschen Städtetag, also haben, was nicht nur im Namen steht, eine sehr kommunale Geschichte und haben uns entwickelt in dieser Zeit. Wir haben begonnen sehr stark mit Energiethemen. Wir haben dann, so wie die Unternehmen sich auch entwickelt haben, die Wasserthemen dazu genommen, das Abwasser dazu genommen, später noch Abfall und Stadtreinigung und vielleicht als eine der neuesten Themenfelder, die wir beackern, ist es die Telekommunikation. Also so wie die Unternehmen sich entwickeln, so wie die weiter wachsen, so entwickelt sich auch der VKU. Und was machen wir? Wir sind Lobbyverband in der Kürze. Das heißt, wir bündeln die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen. Wir diskutieren in Gremien, in verschiedenen Veranstaltungen. Wir kondensieren sozusagen die Meinung unserer Mitgliedsunternehmen und transportieren dies in die Politik. Wir sind also Dienstleister für unsere Mitglieder, aber wir sind genauso Dienstleister in die Politik hinein, weil wir den politischen Prozess damit mitgestalten können und weil wir die Stimme der Wasserwirtschaft dort in dieser gebündelten Form auch sehr gut präsentieren können. Wir sind Dienstleister, ich habe es gesagt, in verschiedenster Art und Weise. Wir machen Beratung für unsere Mitgliedsunternehmen und vor allen Dingen fördern wir den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedsunternehmen.
Jetzt nimmt ja vor dem Hintergrund des Klimawandels die Bedeutung des Wassers in der kommunalen Welt vielleicht ja in Zukunft zu. Nimmt damit auch die Bedeutung der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsunternehmen in der Verbändelandschaft zu?
Ich glaube, dass das, was wir die letzten 3 Jahre gesehen haben und was in der Berichterstattung mit sehr drastischen Bildern teilweise auch untermalt wird, nämlich Dürresommer, Flutkatastrophen, Starkregenereignisse, das hat das, was Wasserwirtschaft ausmacht, was Wasserwirtschaft leistet, für jeden sichtbar gemacht und deshalb eine gewisse Präsenz geschaffen. Vielleicht auch in der politischen Diskussion mehr Bedeutung nochmal geschaffen. Generell würde ich sagen, und das werden wahrscheinlich alle sagen, die sich in diesem Bereich betätigen, die also jeden Tag Verantwortung tragen in diesem Bereich, ist Wasserversorgung, Abwasserentsorgung schon immer wichtig gewesen. Da muss man nicht zurückblicken und sagen, welche Funktion hat eigentlich Abwasserentsorgung, so wie sie aufgebaut wurde, für die Hygiene in den Kommunen. Aber da kann man vielleicht beginnen oder seit wann gibt es überhaupt Trinkwasserversorgung und was hat das an Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger gebracht, sondern es ist einfach eine Kerndienstleistung, die wir auch Daseinsvorsorge, kommunale Daseinsvorsorge nennen, weil sie das Leben der Bürgerinnen und Bürger in den Städten, in den Kommunen erleichtert und weil sie Wirtschaften vor Ort erleichtert und damit einfach diese Bedeutung hat. Wenn es mehr Aufmerksamkeit erregt, umso besser.
Daseinsvorsorge, Sie hatten es ja eben angedeutet, hat ja immer auch doch durchaus einen politischen Einschlag. Jetzt ist es ja so, ich hatte es ja gebeten, dass wir auch über den Koalitionsvertrag sprechen. Wenn man da so Richtung Politik und neue Bundesregierung schaut, also mein erster Eindruck war so, als ich den Koalitionsvertrag in die Finger bekommen habe, mal schauen, wie viel Bedeutung Wasser tatsächlich hat. Und ich habe dasselbe gemacht wie der ein oder andere Kollege. Ich habe das Stichwort Wasser eingegeben und hatte dann auf sage und schreibe 178 Seiten Koalitionsvertrag 59 Treffer zum Stichwort Wasser und davon waren wiederum 28 eigentlich der Treffer zum Wasserstoff. Wenn wir uns das so anschauen und vergegenwärtigen, hat denn die neue Koalition Ihrer Meinung nach die Wasserwirtschaft ausreichend im Blick?
Kurze Antwort darauf, erstmal ja. Vielleicht diese Google-Funktion genutzt habe ich auch beim ersten schnellen Lesen. Ich glaube, die Zahlen sind sehr identisch, wie sollte es auch anders sein? Ich würde trotzdem einen Strich ziehen und würde sagen, mehr Wasser war nie in einem Koalitionsvertrag an dieser Stelle. Das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, was ich eben beschrieben habe, welche Herausforderungen auf die Wasserwirtschaft zukommen, wo auch politische Brisanz liegt. Aber wenn ich in die einzelnen Themen hineingehe, dann finde ich doch sehr, sehr viel wieder, was uns in der Wasserwirtschaft auch tatsächlich bewegt. Wenn ich das kurz aufzähle, nicht ganz vollständig, sondern nur ein paar Highlights setze, dann haben wir Themen wie die Novelle der Abwasserabgabe, etwas, was uns auch schon in der letzten Legislaturperiode beschäftigt hat. Und dort durchaus Ansätze, wo ich sagen würde, wir kommen hin zu einer erweiterten Herstellerverantwortung. Also Abwasserabgabe soll im Ergebnis nicht nur ein Mittel sein, um Finanzmittel zu generieren, mit denen man dann die vierte Reinigungsstufe in Kläranlagen ausbaut. Ein guter Ansatz, kommt drauf an, wie es umgesetzt wird. Wir haben das ganze Thema Klimaanpassung drin. Auch dort zentrale Forderungen der kommunalen Wasserwirtschaft, die durchaus verankert worden sind, bis hin zur Finanzierung der Anpassung der Infrastrukturen an der Stelle. Es gibt generell das Thema einer Investitionsoffensive in Infrastrukturen. Ich glaube, etwas, was man nicht nur aus der Wasserwirtschaft, sondern generell aus der Kommunalwirtschaft sehr begrüßen muss, bis hin zu dem Aspekt, wie gestalten wir zukünftig eigentlich gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land und was hat das eigentlich mit Infrastruktur zu tun? Angesprochen sind das Thema Nutzung der Wasserressourcen. Klimawandel heißt ja auch, wir laufen auf eine Konkurrenz bei der Nutzung der Wasserressourcen hinaus. Das soll durch Leitlinien geregelt werden. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir darauf achten müssen, dass es einen Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung auch weiterhin geben wird. Wir haben die Spurenstoffdebatte, wir haben die Debatte mit der Landwirtschaft, die da reinspielt, Arzneimittel. Ja, das wird, glaube ich, eine lange Auflistung an dieser Stelle und alles das sind wichtige Baustellen und das füllt die nächsten 4 Jahre, das glaube ich schon.
Es wird also nicht langweilig. Mit Blick Richtung Koalitionsvertrag habe ich natürlich auch nochmal einen Blick zurückgeworfen Richtung Angela Merkel nach über 16 Jahren in der Bundesregierung. Die hat sich mit Sicherheit ja auch den ein oder anderen Gedanken gemacht, als sie so ihre 16 Jahre hat Revue passieren lassen. Und das passte ganz gut, weil in Vorbereitung unseres Gesprächs, muss ich zugeben, habe ich ihren Lebenslauf nochmal gegoogelt und festgestellt, 2022, Sie sind jetzt genauso lange im Amt sozusagen wie Angela Merkel. Wie sieht das bei Ihnen aus? Nach 16 Jahren, wie sieht Ihr Resümee aus?
Na, bei dem Vergleich muss ich mal kurz innehalten an der Stelle. Man hört mich ja nur, man sieht mich nicht. Sie sehen also nicht, dass ich hier eine Raute die ganze Zeit vor mir hertrage. Oder vielleicht kann man auch ein anderes Beaumont aus dieser Zeit nehmen. Frau Merkel hat irgendwann mal Werbung für ihr Tun gemacht mit dem Satz, Sie kennen mich. Vielleicht ist das auch ein Vorteil in diesem Bereich, in der kommunalen Wasserwirtschaft. Und ein drittes, worüber man nachdenken kann, ist, Frau Merkel hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 4 Wahlzeiten. Der Vorstand des VKU hat mich gerade für eine dritte Amtszeit berufen. Da ist also noch Luft nach oben insgesamt an dieser Stelle. Dabei will ich es aber bewenden lassen. Ich glaube, inhaltlich kann man sagen, aus der oder mit Blick auf Frau Merkel, dass sie auch mal Umweltministerin war, also durchaus auch nahe an diesen Themen der Wasserwirtschaft war. Aber wenn Sie mich so ein Resümee ziehen lassen, der 16 Jahre, dann bleibt unterm Strich, das ist immer noch eine sehr, sehr spannende Tätigkeit, die ich auch mit großem Interesse weiter verfolge. Zur Begründung an der Stelle, ich glaube, das ist ein Themenfeld, dazu habe ich eben schon ein paar Sachen gesagt, was einfach mit Sinn behaftet ist. Es geht eben um Daseinsvorsorge an dieser Stelle. Es sind sehr, sehr interessante Menschen in der Wasserwirtschaft tätig, denen ich an vielen Stellen begegnen kann. Menschen, die sehr von ihrer Aufgabe erfüllt sind, die aber trotzdem nicht dort stehen bleiben, sondern jeden Tag gucken, wie man das übersetzen kann ins Heute, wie man das, was dort getan wird, die Aufgabe, die vor ihnen steht, wie sie das einfach modern umsetzen können. Wir haben eine Branche, die höchste Zustimmungsraten bei den Bürgerinnen und Bürgern hat. Das kann man kaum veröffentlichen, wenn in Umfragen immer wieder 90% und mehr dabei herauskommen. Aber es ist einfach so. Das heißt, ein sehr, sehr hoher Zuspruch, also eine Branche, für die man gerne arbeitet. Und vielleicht ein letztes, ganz bewusst beim VKU, dass es auch Teil von Kommune ist, von kommunaler Daseinsvorsorge. Ich selbst habe weite Teile meines Berufsweges einfach im kommunalen Kontext verlebt. Ich habe begonnen in der Kommune, ich habe dort als Justiziar gearbeitet, habe mal Liegenschaftsverwaltung gemacht, war beim Deutschen Städte- und Gemeindebund dort für verschiedene Aufgaben zuständig und bin dann irgendwann, Sie haben gesagt, wann, beim VKU gelandet. Und deswegen, glaube ich, habe ich einen ganz guten Überblick über das, was kommunal geschieht. Und das begeistert mich nach wie vor, weil ich glaube, dass das, was wir an kommunalen Strukturen in Deutschland haben, sehr bürgernahe Strukturen sind, die sehr gut funktionieren.
Jetzt haben Sie ja mit so langer Erfahrung aus dem kommunalen Bereich und mit 16 Jahren Erfahrung beim VKU einen sehr, 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 sehr tiefen Einblick in diese Welt. Mit diesen Erfahrungen, die Sie gemacht haben und dem Wissen, was Sie angesammelt haben, was würden Sie sich von der neuen Koalition wünschen für die nächsten 4 Jahre?
Ich habe eben schon mal einige Themen genannt, die im Koalitionsvertrag drin sind. Und ich glaube, dass das tatsächlich sehr wesentliche Punkte sind, die uns in der Wasserwirtschaft beschäftigen. Und was ich mir wünsche, ist, dass Papier hier nicht einfach nur geduldig ist, sondern dass wir tatsächlich diese Themen angehen und weiterentwickeln. Die letzte Legislaturperiode ist sehr geprägt gewesen vom Wasserdialog. Das heißt, das Bundesumweltministerium hat in einem ganz breiten Forum sehr viele relevante Akteure der Wasserwirtschaft zusammengeführt und hat dort Themen diskutieren lassen, wie denn im Jahr 2030 oder 2050 die Rahmenbedingungen sein müssen, damit Wasserwirtschaft so gut funktioniert, wie sie heute funktioniert. Und dabei sind sehr viele Themen aufgerufen worden. Wie gesagt, viele davon finden sich im Koalitionsvertrag und jetzt muss es einfach vorangehen. Jetzt müssen wir hier konkreter werden. Hier muss man dort, wo es nötig ist, in Gesetzgebung gehen und in Umsetzungsschritte kommen. Das erwarte ich mir von dieser Legislaturperiode, von dieser Bundesregierung.
Wenn man das so übereinander legt, also Ihre Eindrücke, Ihre Erwartungen an die Bundesregierung, wenn man sich den Koalitionsvertrag durchliest. Wir hatten ja letztes Jahr ein besonderes Ereignis in der Wasserversorgung mit der Flutkatastrophe auch im Ahrtal. Auch deshalb, oder wenn man so im Koalitionsvertrag liest, vor allem deshalb wird ja die Diskussion um Klimaanpassungsstrategien in Zukunft stärker geführt werden. Und Ziel ist es ja, ein entsprechendes Klimaanpassungsgesetz auch mit auf den Weg zu bringen. Welche Inhalte sollte dieses Klimaanpassungsgesetz aus Ihrer Sicht haben oder aus Sicht des VKU haben?
Ich glaube, die Klimadiskussion, wenn ich es mal so nennen darf, betrifft kommunale Wasserwirtschaft in verschiedenen Schichten. Ich will mal versuchen, das genauso nachzuvollziehen und abzuschichten. Ich glaube, es geht bei der Diskussion ja zunächst um das Thema CO2-Einsparung. Also wie verhindert man einen stetigen Anstieg der Durchschnittstemperaturen? Dort kann und dort leistet kommunale Wasserwirtschaft einen wesentlichen Beitrag. Wir sind, was Abwasserwirtschaft angeht, tatsächlich in der Kommune ein relevanter Energieverbraucher. Aber schon lange kümmern sich die Unternehmen darum, ihre Dienstleistungen möglichst energieeffizient anzubieten. Sie investieren in erneuerbare Energien, sie überprüfen ihre Prozesse, sie schauen, dass immer mehr Energie gespart wird. Ich glaube, man muss dieses Potenzial noch mehr fördern, wenn man Rahmenbedingungen setzt, um CO2 einzusparen, auch in diesem Bereich. Und die Wasserwirtschaft stellt sich dieser Aufgabe. Es hat verschiedene Teilaspekte. Wenn man ins Wasserhaushaltsgesetz guckt und sagt, dort gibt es sowieso die Aufforderung, energieeffizient zu handeln. Wenn man sich europäische Diskussionen anguckt, Stichwort Taxonomie, wo es inzwischen Finanzierungsbedingungen geben soll, die darauf abzielen, wie energieintensiv ist eigentlich kommunale Wasserwirtschaft, um sie als nachhaltig einordnen zu können, dann sind das alles politische Felder, wo es wichtig ist, die Stimme der Wasserwirtschaft zu erheben und dort sinnvolle Regelungen zu erzielen. Doch selbst wenn, und dann komme ich zu der nächsten Schicht, selbst wenn wir sagen, es gelingt, CO2 im relevanten Umfang einzusparen und damit die Temperaturentwicklung zu bremsen oder sogar zu stoppen in absehbarer Zeit, dann wird sich trotzdem einiges verändern. Und das zeigten sich eigentlich jetzt schon. Wir haben dürre Sommer, wie in den letzten 3 Jahren. Wir haben Starkregenereignisse und wir hatten auch die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, hier hat Veränderung schon stattgefunden und auf die müssen wir uns einstellen. Das heißt, Klimaanpassung ist das Gebot der Stunde. Das ist etwas, was in der kommunalen Wasserwirtschaft auch ausgiebig schon auf den Weg gebracht ist. Wir haben dazu politische Forderungen erhoben und ich glaube, dass wesentliche Forderungen, die wir als kommunale Wasserwirtschaft hier in die Diskussion eingebracht haben, sich auch tatsächlich im Koalitionsvertrag finden. Wenn ich da einige herausgreife, dann ist das sicherlich ganz vorne das Thema Finanzierung. Hier soll es ein Instrument geben, wie die Umgestaltung, die nachhaltige Umgestaltung der Infrastruktur der Wasserwirtschaft unterstützt werden kann. Es gibt Themen wie Eigenverantwortung von Immobilienbesitzern an dieser Stelle. Es gibt das ganze Thema, wie gestalte ich Kommunen, wie gestalte ich vor allen Dingen Städte als sogenannte Schwammstädte um? Also wie kann ich Grünflächen schaffen? Wie kann ich Wasser in der Stadt halten, was sowohl hilft gegen Dürre, gegen heiße Sommer, als auch Rückhaltung von Niederschlagswasser, um bei Starkregenereignissen entgegenwirken zu können? Also da werden ganz viele Punkte tatsächlich benannt, die uns wichtig sind. Und das ist durchaus ein hoffnungsvolles Zeichen.
Das klingt aber auch so ein bisschen nach mehr Arbeit für die kommunalen Unternehmen.
Aber die Arbeit leisten sie sowieso. Ich glaube, der Vorteil kommunaler Strukturen ist, dass sie vor Ort sitzen, dass sie in engem Kontakt sind mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit der Kommunalpolitik, mit allen Akteuren der Wirtschaft vor Ort und dass sie sehr schnell verstehen, was tut Not vor Ort. Und meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist einfach, dann wird das auch angegangen, dann werden die Ärmel hochgekrempelt und dann wird so ein Thema tatsächlich gestartet. Schön ist und notwendig und wichtig ist, dass das politische Unterstützung erfährt, dass diese Themen eben sich auch in einem Koalitionsvertrag wiederfinden und dass das, was auf Bundesebene geregelt werden muss und auch nur dort geregelt werden kann, nochmal das Stichwort Finanzierung an dieser Stelle, dass das dort dann auch angegangen wird.
Ich muss ja so ein bisschen schmunzeln bei dem Stichwort, wir nennen es Klimaanpassungsgesetz, weil Herr Professor Reinhardt meinte die Tage mal, nur weil wir Klima reinschreiben, heißt es nicht, dass es vorher nicht schon drin stand. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, brauchen wir ein Klimaanpassungsgesetz oder müssen wir nicht einfach auch mal anfangen, die Gesetze, die wir haben, so umzusetzen, wie sie gemeint sind? Haben wir da vielleicht auch noch Spielraum nach oben?
Das Kind braucht ja auch einen Namen. Das heißt, um Aufmerksamkeit in der politischen Diskussion zu haben, um aber auch zu unterstreichen, dass hier etwas Neues, Wichtiges ist, dem dann eine neue Überschrift zu geben, wie zum Beispiel einem solchen Gesetz, das hilft. Gut und wichtig ist, dass das Thema jedenfalls angegangen wird.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Als ich mir das so durchgelesen habe im Koalitionsvertrag und Klimaanpassungsgesetz, wir müssen die Infrastrukturen ausbauen und stärken. Da habe ich mir die Frage gestellt, von der Infrastruktur hin zur Struktur der Wasserwirtschaft, kommt da vielleicht eine ganz alte Diskussion nochmal hoch rund um Schaffung größerer Strukturen, größerer Organisationseinheiten? Abschaffung der Kleinen zugunsten der Großen? Ist sowas zu befürchten?
Sie haben Ihre Frage begonnen mit dem Thema Infrastruktur. Da würde ich gerne kurz verweilen und dann komme ich aber auch auf das Thema Strukturen nochmal zurück. Wir haben in der kommunalen Wasserwirtschaft für dieses Thema Infrastruktur eine Überschrift gefunden oder einen Slogan geprägt, der heißt Schatz unter der Straße. Das ist ein Schatz der Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Kommunen. Warum haben wir das getan? Auch hier braucht das Kind einen Namen, eine Überschrift. Wir haben seit Jahren in Deutschland eine Diskussion über den Zustand der Infrastrukturen, über die Bedeutung von Infrastrukturen und die Notwendigkeit, hier regelmäßig zu investieren, um die Grundlagen für Wirtschaft und Leben in diesem Land zu erhalten. Wenn wir aber konkret an Beispielen diskutieren, und das ist ja auch wieder sehr, sehr aktuell, dann stehen eigentlich immer Autobahnbrücken im Fokus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist. Und wir haben irgendwann gesagt, es gibt eben diesen Schatz unter der Straße, den keiner sieht, der aber funktioniert, der genauso eindrücklich ist und der genauso notwendig ist. Und deswegen müssen wir mehr Aufmerksamkeit auf den Erhalt dieses Schatzes und auf die Weiterentwicklung dieses Schatzes lenken. Das ist eine der ganz, ganz wichtigen Aufgaben in den nächsten Jahren in der Wasserwirtschaft und für alle, die sich damit beschäftigen, bis hin, wie gesagt, zum politischen Rahmen. Was heißt das für die Strukturen? Wir haben ja in regelmäßigen Abständen immer mal wieder Strukturdebatten gehabt. Wir haben in den Nullerjahren die Debatte auf nationaler Ebene gehabt, brauchen wir größere Einheiten, um nationale Champions zu haben, um weltweit im Bereich Wasser mitzuspielen. Wir haben Diskussionen von der Europäischen Kommission einige Jahre später gehabt, wo gesagt wurde, müssen Strukturen nicht durch Wettbewerb geprägt werden und deshalb brauchen wir größere Einheiten, damit Wettbewerb möglich ist. Und die Antwort war immer sehr, sehr ähnlich. Wasserwirtschaft in Deutschland ist kommunal geprägt. Das heißt, vor Ort überlegen sich Bürgerinnen und Bürger, überlegen sich die, die politisch dazu berufen sind, wie ist hier vor Ort für mich die beste Struktur? Wie sei ich das Wasserdargebot? Wie ist die Geografie? Wie kann ich Strukturen formen, die genau vor Ort das beste Ergebnis jeweils bringen? Und ich habe eben was zu meiner Biografie gesagt, sehr überzeugt davon, dass das tatsächlich der beste Weg ist, dass man das von unten heraus denkt und nicht jemand schlau an einem großen Tisch sitzt und sagt, ich weiß schon, was die beste Struktur ist und das ziehe ich mal als Netz über das ganze Land. Sie haben nach einer Prognose gefragt. Ich sehe dieses Thema aktuell nicht. Ich sehe nicht, dass den letzten Versuchen, die vor allen Dingen aus Brüssel kamen, im Moment jemand die Notwendigkeit oder auch nur den Spaß daran hat, eine solche Diskussion wieder zu beginnen. Aber die Antwort jedenfalls wird sehr, sehr ähnlich sein.
Jetzt haben Sie eben mit dem Stichwort Autobahnbrücken bei mir was getriggert. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wir reden bei einer Autobahn nie darüber, dass die nicht mehr von A nach B, sondern auf einmal von A über C nach B gehen soll. Eine Autobahnbrücke im Bestand, genauso wie die Autobahn bleibt, wo sie ist. Der Wasserversorger, wenn eine wasserrechtliche Gestattung haben will für seinen bisher schon betriebenen Brunnen, der muss manchmal nachweisen, dass er keine andere Alternative hat, das Wasser zu beziehen. Wie kommt es, dass wir bei Infrastrukturen in Deutschland so unterschiedlich denken, dass wir bei einem den Bestand nicht in Frage stellen, bloß weil er vielleicht besser sichtbar ist? Woran liegt das? Haben Sie eine Idee? Ich rätsel noch.
Eine Idee könnte in dem sein, dass Wasserwirtschaft so sehr, sehr gut funktioniert. Also wenn ich sowieso den Wasserhahn aufdrehe und dort immer in bester Qualität jederzeit am Tag Trinkwasser herauskommt, wenn ich mir keinen Gedanken darüber machen muss, was eigentlich mit meinem Abwasser geschieht, dann mache ich mir auch nicht viele Gedanken darüber. Wenn wir solche Probleme hätten wie die Autobahngesellschaft mit den Autobahnbrücken und wir ständig marode Infrastruktur hätten und das dem Bürger jederzeit auffällt und wir Nachrichten bekämen, 5 Jahre lang muss der Autobahnverkehr übrigens umgeleitet werden, durch die Ortschaften gegebenenfalls, bis wir eine neue Brücke gebaut haben, würden wir anders über unsere Infrastruktur reden, aber wünschen können wir uns das nicht. Und ich glaube, kommunale Wasserwirtschaft steht auch dafür, dass das nicht passieren wird.
Das heißt, es ist mal wieder das Riesenkompliment an die Wasserwirtschaft. Die funktionieren zu gut und deswegen müssen sie an der einen oder anderen Stelle mehr kämpfen als die, die vorher geschludert haben.
Was mit dieser Bestandsaufnahme einhergeht, ist eben häufig das Gefühl von Selbstverständlichkeit. Dass das nicht selbstverständlich ist, was dort geleistet wird für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft vor Ort, das ist, glaube ich, allen bewusst, die sich jeden Tag mit dieser Aufgabe auseinandersetzen. Und ich glaube, es braucht erhebliche Anstrengungen, damit das auch zukünftig so bleibt. Wir haben in diesem Gespräch schon an verschiedenen Stellen benannt Herausforderungen, die auf die kommunale Wasserwirtschaft zukommen. Und da muss man sich sehr, sehr bewusst sein, wenn wir diese Qualität, diese Versorgungssicherheit, auch das angemessene Entgelt, was dafür fällig ist, wenn wir alles das beibehalten wollen, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Ziel, dass es sich lohnt zu verfolgen, dann brauchen wir zukünftig noch mehr Anstrengungen, um das zu tun. Und das ist die Herausforderung.
Und Qualität und Versorgungssicherheit hat ja die Wasserwirtschaft bewiesen, wenn wir uns die letzten Jahre ansehen. Also wir bewegen uns im Klimawandel, wir haben Hitzesommer, wir haben niederschlagsarme Winter. Wir kämpfen andererseits mit Starkregenereignissen. Und trotzdem ist es gefühlt so, dass es der Flutkatastrophe 2021 bedurfte, dass die Politik jetzt im Koalitionsvertrag reagiert und den Handlungsbedarf erkennt. Braucht es manchmal dramatische Ereignisse, um der Politik wieder bewusst zu machen, dass nicht alles selbstverständlich ist?
Der Koalitionsvertrag ist eine Vereinbarung für die nächsten 4 Jahre von 3 Koalitionären, die, glaube ich, in einem bemerkenswerten Prozess ihre Gemeinsamkeiten für diese Jahre gesucht haben. Das heißt, eigentlich hat das, was dort festgelegt wird, auch die Perspektive von 4 Jahren. Und trotzdem ist ein solches Werk in der Zeit, in der es entsteht, nicht frei von tagesaktuellem Geschehen. Und Sie haben zu Recht gesagt, Dürresommer und die Folgen, Flutkatastrophen, Starkregenereignisse haben aus wasserwirtschaftlicher Sicht diese Gespräche sicherlich mitgeprägt, weil sie noch nicht lange her waren, weil die Folgen auch jetzt ja noch bei weitem nicht beseitigt sind. Und deshalb hat es Eingang gefunden. Ich glaube, dass die Bilder, die wir alle gesehen haben, die schrecklichen Bilder, die wir alle gesehen haben, einfach Wahrnehmung prägt, Diskussionen prägt und deshalb dort auch politische Antworten gegeben werden. Das ist dann der tagesaktuelle Einfluss eigentlich in das, was formuliert wird. Aber die großen Themen, die dahinter liegen, nämlich Klimafolgenanpassung in diesem Fall, ich glaube, die waren sowieso da. Die sind diskutiert worden. Da ist in den Fachkreisen, da ist mit Ministerien, mit Behörden sehr viel drüber gesprochen worden. Da ist vor allen Dingen viel, viel in den Unternehmen schon auf den Weg gebracht worden. Aber dass es diese politische Dimension bekommen hat, hat auch was mit Bildern zu tun, die wir gesehen haben, ja?
Jetzt hatten Sie ja vorhin schon auch die Vorgeschichte oder den Teil der Vorgeschichte der Wasserthemen angesprochen. Stichwort nationale Wasserstrategie des Bundesumweltministeriums. Der nationalen Wasserstrategie ging ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, erstmal der Wasserdialog voraus, der über 2 Jahre ging. VKU war ja auch maßgeblich beteiligt. Und jetzt ist es ja so, dass die nationale Wasserstrategie sehr stark fokussiert auf 10 strategische Themen. Ich persönlich finde es erstmal ganz praktisch, weil man hat so eine Sammlung, wo die Finger ausreichen, dass man sagt, okay, es umfasst die komplette Wasserwirtschaft. Wie sehen Sie es für sich? Wie sieht es der VKU mit Blick auf diese strategischen Themen? Welche 3 Ansatzpunkte sind denn aus Ihrer Sicht die wesentlichen?
Zunächst einmal fand ich den Wasserdialog und im Nachfolgen dessen auch die Wasserstrategie des Bundesumweltministeriums, die ja dort auf der Basis der Ergebnisse des Dialogs entwickelt wurde, erstmal sehr gut, sehr wertvoll. Es hat schon in den letzten Jahren Themen der Wasserwirtschaft sehr viel stärker in den Fokus gerückt. Und auch der breite Ansatz, wirklich mit allen Akteuren zu reden, hat, glaube ich, untereinander auch nochmal Verständnis füreinander stärker geweckt, für die verschiedenen Interessenlagen, die es dann gilt, bei einer politischen Umsetzung auch zu berücksichtigen. Auch der Koalitionsvertrag jetzt benennt Wasserstrategie als ein Ziel. Ich würde sagen, es ist sogar die Klammer, die gesetzt wird über viele wasserpolitische Themen, die an verschiedenen Stellen in dem Koalitionsvertrag auftauchen. Das finde ich wertvoll. Es ist eine Weiterentwicklung, weil es nicht bei einem Ressort beim Umweltministerium bleibt, sondern weil es weitergeht, weil es heißt, es werden andere betroffene Ressorts, Landwirtschaft, Wirtschaft, Innenministerium, alle die, die sicherlich damit zu tun haben werden, werden einbezogen und auch die Länder. Das erreicht also eine andere wichtige Dimension in der Umsetzung. Dann fragen Sie mich nach drei Themenfeldern, die ich an der Stelle besonders wichtig finde. Und da würde ich dann wieder auf den Koalitionsvertrag verweisen und auf die Themenfelder, die dort aufgerufen sind. Also das ist der Spurenstoffdialog in der Umsetzung, das ist die Abwasserabgabe. Wie entwickelt sich Daseinsvorsorge im ländlichen Raum? Alles das, was ich an anderer Stelle schon mal aufgezählt habe. Ich glaube, die Klammer darüber ist eine Wasserstrategie, aber es sind in der Umsetzung auch viele, viele notwendige Einzelthemen.
Das heißt, wichtiger als die strategischen Themen ist vielleicht fast der Dialog, der Findungsprozess als solcher. Brauchen wir also mehr Erfahrungsaustausch? Brauchen wir mehr Gespräche innerhalb der Wasserwirtschaft und über die Grenzen hinaus?
Ich glaube, es war am Anfang sehr, sehr wertvoll, diesen Dialog in dieser Breite mit allen Akteuren zu führen. Am Ende des Tages, glaube ich aber auch, muss es in konkretes Handeln übersetzt werden. Zumindest wenn man in diesen politischen Dimensionen denkt, wo es ja am Ende doch um Gesetzgebung und Regelung und dergleichen geht. Irgendwann muss der Deckel auf den Topf an dieser Stelle. Und dem nähern wir uns deutlich mehr. Es wird konkreter. Was man mit dem Dialog ein Stück weit vorwegnimmt, und das ist gut, ist der Interessenausgleich. Gesetzgebung ist ja an dieser Stelle immer Interessenausgleich, so wie die kommunale Wasserwirtschaft wesentliche Interessen hat, wenn es um Wasserversorgung, um Abwässerentsorgung geht, gibt es eben auch andere Interessen. Das muss man als Politik unter einen Hut bringen, da ist das ein gewisser Vorfilter gewesen. Aber es bleiben trotzdem am Ende auch harte politische Entscheidungen. Ich habe eben das Beispiel genannt, Nutzungskonkurrenz. Klares Votum der kommunalen Wasserwirtschaft, so wie wir den Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung haben, so muss er auch beibehalten werden. Wenn ich jetzt höre, dass über Leitlinien diskutiert wird, dass man sagt, naja, vielleicht Vorrang nur noch für wirkliches Trinkwasser, also das, was der Mensch zu sich nimmt, dann geht diese Diskussion schon mal in eine völlig falsche Richtung. Und da wird es am Ende eben darum gehen, dass wir bei diesen klaren Regelungen, die wir im Wasserhaushaltsgesetz schon heute haben, nämlich Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung, dass wir daran festhalten.
Wie kommen wir von der nationalen Wasserstrategie, also von der theoretischen Ausgestaltung hin zur tatsächlichen Umsetzung? Wir haben ja die unterschiedlichen Möglichkeiten zu sagen, das eine ist Kommunikation, es muss mehr von der Branche nach außen kommuniziert werden. Dann ist darüber nachzudenken, ob das Klimaanpassungsgesetz so ein möglicher Weg wäre. Man könnte aber auch sagen, naja, es entwickelt sich irgendwie von alleine, es funktioniert ja alles. Also wie gehen wir damit um, dass wir viele Themen vor der Brust haben? Wie kriegen wir die in die Wasserwirtschaft, in die Öffentlichkeit, ins Land transportiert, sodass wir in 5 oder 10 oder 20 Jahren immer noch eine funktionierende Wasserversorgung haben? Wie kriegen wir diese ganzen strategischen Themen umgesetzt?
Dafür gibt es sehr viele notwendige Ansatzpunkte. Sie haben Kommunikation genannt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir kommunizieren, dass wir auch als Wasserwirtschaft kommunizieren und deutlich machen, deutlicher als wir das lange, lange getan haben, deutlich machen, welchen Wert unser Tun für die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich hat. Das, was ich eben mit Selbstverständlichkeit benannt habe, ein Stück weit aufzuheben. Also Selbstverständlichkeit durch Bewusstsein ersetzen. Kommunikation tut auch noch an einer ganz anderen Stelle Not. Ich glaube, wir müssen Menschen dafür begeistern, dass eine Arbeit in der Wasserversorgung, in der Abwasserentsorgung ein sehr, sehr sinnvoller Job ist, eine gute Tätigkeit. Wir müssen werben, dass wir immer guten Nachwuchs auch für unsere Branche haben. Das sind Kommunikationsthemen. Andere sind ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher mit bestimmten Sachverhalten umgehen. Was mache ich mit meinen Arzneimitteln? Um es mal ganz flapsig auszudrücken, was kommt eigentlich in die Toilette? Alles das ist eine Bewusstseinsänderung, die notwendig ist. Wann spare ich Wasser? Und sparen heißt eigentlich, zu welchen Tageszeiten mache ich zum Beispiel was? Wenn alle um 17, 18 Uhr nach Hause kommen, drehe ich dann den Wasserhahn auf an einem heißen Tag, dusche ich dann, bewässere ich den Rasen, fülle ich den Pool im Garten, einiges, was mir da noch mehr einfällt, überfordert das in diesem Moment die Infrastruktur, wenn ich schon das Wasser dargebot an dieser Stelle? Oder habe ich ein Bewusstsein dafür, was ich tue und gehe mit diesen Sachverhalten anders um? Also ganz stark sicherlich Kommunikation und damit das Thema Bewusstsein. Aber, und das ist vielleicht näher am Koalitionsvertrag, es bedarf auch an verschiedener Stelle Gesetzgebung. Und da wird es notwendig sein, zu identifizieren, welche Fragen müssen wirklich durch Regelungen gelöst werden. Und was ist eigentlich, das ist, glaube ich, bei einer kommunalen Wasserwirtschaft auch besonders wichtig, was ist eigentlich die richtige Ebene, auf der wir das tun? Ist das der Bund, der hier gefordert ist? Sind es die Länder, die ja in den Wasserthemen sehr stark sind? Oder kann man das auch auf der kommunalen Ebene lassen, weil dort sehr bürgernah die Entscheidungen und die Regelungen getroffen werden? Ich mache das mal an diesem Beispiel nochmal deutlich. Nutzungskonkurrenzen. Der Koalitionsvertrag spricht anders als Dokumente, als Äußerungen, die man vorher lesen konnte, von Leitlinien, in denen festgelegt werden soll, wie Nutzungskonkurrenzen aufgelöst werden. Ich glaube, das macht schon deutlich, dass da ein Fragezeichen ist, was kann der Bund eigentlich hier gesetzgeberisch lösen an dieser Stelle oder wo will er nur eigentlich Hinweise geben? Und auf der anderen Seite glaube ich, dass sehr vieles eigentlich auf der kommunalen Ebene in diesem Zusammenhang gelöst wird. Sowohl Kommunikation, aber vielleicht auch über örtliches Rechtsetzungsrecht, also über Satzungen zum Beispiel, zu sagen, wann ist welche Nutzung eigentlich möglich und wo soll auch mal auf das Rasensprengen verzichtet werden. Muss ich das bundeseinheitlich lösen? Kann ich das nicht besser in der Kommune festlegen? Also das sind, glaube ich, zwei der Baustellen, nämlich einmal Kommunikation mit dem Ziel, Bewusstsein zu ändern und zum anderen aber auch klare Regelungen zu treffen, dort, wo es notwendig ist.
Was vermuten Sie, ist hierbei das größte Hindernis für die Politik? Eins hatten Sie ja schon angesprochen, Föderalismus. Ist ja immer eine Herausforderung natürlich, wer hat welche Kompetenzen, wie weit geht es dann innerhalb des Bundeslandes, geht es auf die kommunale Ebene. Aber es gibt ja auf den unterschiedlichsten Ebenen Herausforderungen. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Politik. Was ist das größte Hindernis, mit dem man rechnen muss? Die eigene Partei?
Also erstmal vielleicht ein Votum für Föderalismus. Föderalismus ist bunt, bunt wie's Leben an dieser Stelle. Und wenn man vom Kommunalen her denkt und vom Kommunalen her kommt, denkt man, glaube ich, in dieser Vielfalt und auch durchaus, was manche kleinteilig nennen, ich würde es bürgernah nennen an dieser Stelle. Und das ist eng verknüpft mit einem anderen Gedanken, nämlich Subsidiarität. Das heißt, ich regle die Dinge am besten dort, wo ich sie regeln kann, wo sie am nächsten am Bürger sind. Wenn das dort nicht mehr funktioniert, gehe ich eine Etage höher oder auch zwei. Oder wenn wir Brüssel mitdenken, auch noch eine. An dieser Stelle. Ich glaube, wenn man sich an diese Spielregeln hält, ist man schon mal auf einem guten Weg für sehr praxisnahe Lösungen. Und sonst, ich würde es nicht sagen, wo ist das größte Hindernis, sondern vielleicht müssen wir ein bisschen mehr wertschätzen, wie in der Politik Ergebnisse erzielt werden. Denn Politik ist eben ein Interessenausgleich. Ich habe das eben mal ein bisschen dargestellt am Wasserdialog. Und das bedarf auch einer gewissen Zeit, einen guten Interessenausgleich zu finden. Und das bedarf Diskussion und Auseinandersetzung. Und das kann man sich an manchen Stellen, das muss man sich an manchen Stellen wahrscheinlich einfach gönnen.
Jetzt hatten Sie es ja eben auch nochmal angesprochen, Thema Kommunikation, Dialog. Es gibt ja das ein oder andere Thema, ich sag mal, was jetzt politisch wahrscheinlich nicht so angenehm zu verkaufen ist. Ich schränke das Rasensprengen ein, ist möglicherweise für den Bürgermeister vor Ort so ein Thema. Die Wasserversorgung im Hitzesommer vielleicht nur noch zu bestimmten Uhrzeiten könnte so ein Aufreger sein. Wassergewinnung aus alternativen Quellen vielleicht auch. Ich erinnere mich noch, ist schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob Sie sich, war das nicht auf irgendeiner Messe, wo einer aus Abwasser Bier gemacht hatte? Es war jetzt nicht so der Verkaufsschlager. Also es gibt ja alle möglichen Alternativen, Wasser zu gewinnen. Ich sage jetzt mal bewusst nicht zu produzieren, sondern zu gewinnen. Das sind aber natürlich auch potenzielle Aufreger für die Öffentlichkeit. Ist das was, wo sich die Politik ranwagen kann oder darf oder sollte?
Ich glaube, Sie benennen hier ein Themenfeld, was sehr hohe politische Relevanz hat, weil es hier um eine Grundsatzentscheidung geht. Bisher, hoffentlich auch zukünftig, ist ganz klar, wir gewinnen das Wasser für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft vor Ort, das Trinkwasser, möglichst naturnah. Wenn wir das weiterhin wollen, müssen wir uns darum auch kümmern. Der Gegensatz ist das, was Sie eben mit diesem Bier aus Abwasserbeispiel eigentlich gezeigt haben. Was ist eigentlich technisch möglich? Kann ich aus Abwasser wieder Trinkwasser gewinnen? Kann ich aus stark verschmutztem Wasser wieder Trinkwasser gewinnen? Ich glaube, wenn Sie einen Ingenieur fragen, der ist ja mit beschäftigt, ja, das kann man. Die Frage, die sich aber direkt anschließt, ist das gut für unsere Umwelt, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen? Und die Frage, die sich anschließt, wer zahlt das eigentlich, diesen hohen Aufwand, der damit da ist? Belaste ich damit den Wasserkunden oder den Abwasserkunden? Setze ich Steuermittel ein? Also eigentlich dieselben Menschen, die das zahlen? Wie mache ich das? Und ich glaube, da sind wir dann an Diskussionen dran, dass wir einmal festhalten müssen an dem Grundsatz, dass wir möglichst naturnah versorgen wollen, dass wir uns also um unsere Ressourcen kümmern, dass wir möglichst Einträge, Verschmutzungen direkt an der Quelle vermeiden. Das ist gegebenenfalls auch ein Regelungsauftrag an Politik, an den Gesetzgeber, hier ordnungspolitisch tätig zu werden und bestimmte Handlungsweisen eben auch zu untersagen oder einzuschränken, die eben diese Ressource beeinträchtigen und gefährden. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn es denn doch notwendig ist, Wasser aufzubereiten, und da schiele ich ein bisschen auf unsere Abwasserentsorger an dieser Stelle, wer zahlt das eigentlich? Kriegen wir dort den Verursacher stärker in die Pflicht genommen? Habe ich dort eine erweiterte Herstellerverantwortung? Und das ist ein Thema, was wir sehr stark nach vorne treiben, gerade auch auf der europäischen Ebene. Und gelingt es uns, eben die Verursacher dort stärker in die Pflicht zu nehmen?
Also ich sehe schon, Herr Abel, uns beiden gehen die Themen für die nächsten nicht nur 4, sondern wahrscheinlich 40 Jahre nicht aus. Das finde ich schon mal sehr beruhigend. Also Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung ist ja nicht nur spannend, sondern auch ein zukunftssicherer Job, wie wir sehen. Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie. Also was ich ja an der Wasserwirtschaft sehr, sehr schätze, ist, dass man immer mit unterschiedlichen Personen und Persönlichkeiten zu tun hat. Und Thema Bier aus Abwasser ist so eine der Stilblüten, die wir eben hatten. Aber es gibt ja doch das eine oder andere, was man so mit Kollegen, Politikern, bei mir mit Mandanten irgendwie mal erlebt. Und allein deswegen wird es erfahrungsgemäß nie langweilig, wenn sich Menschen aus der Wasserwirtschaft begegnen. Wie ist es denn bei Ihnen so, nach doch einigen Jahren in der Wasserwirtschaft, was war denn Ihr einschneidendstes Erlebnis in den letzten Jahren?
Ich glaube, einschneidende Erlebnisse in dem Job sind immer Begegnungen mit Menschen. Das ist tatsächlich so. Und eins, wenn ich nur eins benennen darf an dieser Stelle, dann liegt das zwar schon ein paar Jahre zurück, aber es ist mir tatsächlich in Erinnerung. Ich habe einen Anruf bekommen aus dem Büro des damaligen EU-Kommissars Barnier. Es ging um das ganze Thema Konzessionsrichtlinie, es ging um Liberalisierung der Wasserwirtschaft. Und der Anruf war, Herr Barnier würde gerne vorbeikommen und das Thema mal besprechen. Das passiert einem nicht jeden Tag. Und das Gespräch, was wir dann hatten, auch mit Mitgliedsunternehmen gemeinsam hatten, das ist mir durchaus eindrücklich in Erinnerung geblieben, wie man ein Gesetzgebungsverfahren, was auf europäischer Ebene läuft und was deshalb häufig doch weit weg ist von unserem täglichen Leben, wie das dann ganz konkret wird, wie man auch mit einem EU-Kommissar deutsche Wasserwirtschaft diskutieren kann und wie das zu einem guten Ende kommt, wie am Ende eine Regelung da stand, mit der wir, glaube ich, als Wasserwirtschaft bis heute ganz gut leben können. Und ich will nicht das ganze Themenfeld Konzessionsrichtlinie nochmal aufbauen, aber es ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben.
Das heißt, auch auf der Ebene, das Schöne ist, es menschelt immer. Ne? Man kommt immer wieder zusammen über das Thema und über die Menschen in der Wasserwirtschaft.
Akteure im Politischen sind immer Menschen und das ist ja auch der Reiz.
Und zum Glück. Herr Abel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß in der Wasserwirtschaft und ich hoffe, dass Sie uns noch sehr, sehr lange erhalten bleiben.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
No H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.